Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen guten Tag. Angekündigt war für heute eigentlich das literarische Kleeblatt aus Chemnitz. Nun bin ich aber als einziger Vertreter hierher gereist, da meine Co-Autorin gestern ins Krankenhaus musste. Also es war eine unaufschiebbare Sache, die sie dazu gezwungen hat. Ich habe mein letztes Buch mitgebracht, Die Magie der Triode oder der Lebensweg des HW. Beschrieben wird hier eine Chemnitzer Geschichte oder die Geschichte, die Biografie eines Chemnitzers, der selbst keine Geschichte geschrieben hat, aber Geschichte erlebt hat. Und ich werde daraus ein paar Geschichten, ein paar Abschnitte vorlesen, die zumindest einen kleinen Einblick verschaffen werden, so hoffe ich. Im Buch ist der Leitfaden die Gegenwart 2009 und unser Protagonist sieht sich durch verschiedene Höhepunkte des Alltags dazu veranlasst, immer mal zurückzublicken. Was er nicht wissen kann, ist das Jahr 43. Das ist der Zeitpunkt seiner Zeugung. Die wird ja auch beschrieben, nicht detailliert, aber prosaisch genug, um in diesem Buch Platz zu finden. Wir beginnen aber nach dem Krieg. Frieden, entfloh es sanft den bebenden Lippen. Wir haben Frieden. Eine Wiederholung war hier zwingend notwendig. So unwahrscheinlich erschien beim ersten Versuch der Inhalt jenes kurzen Satzes. Jener vier Worte, die in ihrer ganzen Kürze die Gesamtheit der Sehnsüchte und Unfassbarkeiten der übrig gebliebenen Landeskinder zum Ausdruck brachten. Alles Wünschen und Beten hatte augenblicklich sein Ziel erreicht. Wie ist der Frieden? Fragte sich der 76-Jährige, den das Leben bereits in jungen Jahren blind werden ließ und der einen großen Teil dieses verloren gegangenen Sinns auf das Gehör ausrichten musste. Und so kam er sehr bald zu dem Schluss, dass der Frieden eine sehr ruhige Angelegenheit ist, zumindest in den ersten Wochen. Am Tag 1 nach dem Kriegsende verstummten das Schießen und das Kanonenfeuer der in das Stadtzentrum drängenden russischen Soldaten. Die Amerikaner dagegen blieben seit Wochen in Sigmar zurück und traktierten jetzt die vor ihnen liegenden Stadtteile nicht mehr mit ihrem Störungsfeuer. Keine Flieger waren mehr zu hören, wie in den ersten Märznächten, denen das unverwechselbare auf- und abschwellende Heulen der Luftschutzsirenen voranging und das stetig näher kommende Pfeifen erdwärts fliegender Bomben und deren Detonationen folgten. Es war ruhiger geworden, allein der Reviergesang der Amselhähne nahm wieder zu. Am Start soll man die Sieger erkennen, sagen die Leute. Was ist das für ein Lebensbeginn, wenn einem der Vater noch vor dem ersten Geburtstag genommen wird? Ein Held sollte dieser sein und Heldenhaftes vollbringen. Er musste durch Europa ziehen und dem deutschen Volk mehr Raum besorgen. Allein ein feindliches Geschoss war es, das sich strikt an die physikalische Lehre der Ballistik hielt und den Weg jenes Mannes kreuzte, den der kleine HW niemals bewusst zu Gesicht bekam. Stets waren da die Fotografien, die einen stolzen Soldaten abbildeten, und die Erzählungen der Mutter, die nie einen Zweifel am Gutmenschen zuließ. Ach, in was für eine Welt bist du da hineingeboren, HW? Also unser Protagonist heißt ja HW. Es waren wohl die gummierten Hände des Dr. Vogt oder zumindest die der an der Niederkunft aktiv mitarbeitenden Schwestern, mit denen unser Hauptakteur auf dieser Welt in Empfang genommen wurde. Diese Welt, die sich in jenem Augenblick des infantilen Urschreis auf die rund 50 Quadratmeter Geburtenraum der geburtshilflichen Station beschränkte, war allemal einen langanhaltenden und ungehemmten Ausruf wert, den die Anwesenden, außer die von den schmerzhaften Wehen befreite Mutter, heiter bestaunten und von dem sie eine ganze Zeit berichteten, wenn von Besonderheiten im Kreissaal die Rede war. Der Kleine bemerkte von dem ganzen Drumherum nichts, sondern füllte nach zerreißendem Ton die Lungen erneut mit reichlich Sauerstoff und beschallte den Saal wiederholend. So sollte seine Hautfarbe bald rosiger werden. Alles ließ er wehrlos mit sich geschehen, vor allem das, was jedem Neugeborenen in den ersten Minuten nach seiner Geburt in der privaten Frauenklinik des Dr. Uhle auf dem Chemnitzer Kassberg widerfuhr. Er wurde kopfunter und an den Füßchen getragen, der Waage zugeführt und gewogen, oberflächlich von der aus Lipiden bestehenden Käseschmiere befreit und sodann in aller Größe vermessen und abschließend in ein Wolltuch gewickelt der Mutter gereicht. Was unterscheidet eigentlich das Leben des HW von dem Gleichaltriger? Was macht es wert, niedergeschrieben zu werden und einen in Neugier versetzten Lesepublikum zu überreichen? Nicht viel, wenn man glaubt, alles darüber zu wissen und wenn man meint, alles gehört zu haben, was da an Dingen so vor sich geht. Jedoch sind die neugierig, die Neues begehren, die hinter die Dinge schauen wollen, schauen müssen, die hoffen, immer wieder dem Reiz des unstillbaren Verlangens nachgeben zu dürfen. Erst bei der genaueren Betrachtung der ungewöhnlichen Lebensumstände sollen die sensiblen Informationen zutage treten, die in ihrer Einzelheit zerlegt leicht den Kreis Eingeweihter verlassen werden, und mehr möchte man der Entwicklung dieses Burschen folgen, gar Zeuge sein, bis man erneut an einen Punkt gerät, der den Trugschluss zulässt, dabei gewesen zu sein. Wir machen einen größeren Sprung in das Jahre 1949. Noch größer als die drohende Strafe für Zuwiderhandlungen ist die süße Verlockung des Verbotenen. Wenn dies überhaupt für ein Kind zutraf, dann war dies für HW der Fall. Hingegen unterschieden sich die Mütter und Großmütter in der Mühlenstraße kaum voneinander, wenn es darum ging, den Nachwuchs vor den allgemeinen Gefahren des Großstadtalltags zu warnen. Als eine tatsächliche Mahnung konnte man die Ausrufe und die Flüche, das Gewetter und Gekeife im Grunde nicht bezeichnen, eher als deutliche Drohung mit einem Übel. Wenn die Angesprochenen die gut gemeinten Hinweise missachten sollten, dies alles geschah lauthals und scheinbar ewig zwischen den Häusern widerhallend. Unterstützt wurden diese nachdrücklichen Forderungen für gewöhnlich mit »Gnade dir Gott, Gott sei mein Zeuge« und »Ach Gott, ach Gott, ach Gott«. Letzteres war bei der Heimkehr des Zöglings normalerweise gebräuchlich. Es folgten wüste Beschimpfungen, sich anschließende Züchtigungen und ein infantiler Emotionsausbruch, der beim Schimpfenden einen unbedingten Beschützerreflex auslöste und beim Beschimpften den folgerichtigen Zusammenhang zwischen expressiven Weinen und darauf folgenden Liebkosungen erkennen ließ. Es musste irgendein Mechanismus dafür zuständig sein, der für sofortige Beruhigungsbemühungen sorgte, körperlicher wie auch geistiger Natur, wenn man fest, langanhaltend und für alle Nachbarn hörbar ins Schluchzen geriet oder gar vehement und vor allem lauthals um sein Leben bangte. So kam es für gelegentlich wochentags, an den späten Nachmittags und Wochenends, in den frühen Abendstunden zu jenen Gefühlsausbrüchen, die man entlang der Mühlenstraße wenigstens aus jedem zweiten Haus hören konnte. Es war die Zeit, in der man nach dem Spielen nach Hause kam. Es war jener Moment, in dem das erziehungsberechtigte Auge die Einschätzung vornahm, ob man gesetzestreu oder versprechensbrüchig unterwegs gewesen war. Wenn man Kind in der Mühlenstraße war, hier geboren oder zugezogen, egal ob Mädchen oder Junge, dann war man den hiesigen Besonderheiten ausgesetzt. Man sah, man hörte und man roch das, was einem geboten wurde. Von der kindlichen Fantasie beflügelt entsponnen sich einzigartige Welten. War es der Vanillegeruch aus Göpfers Eisdiele, der dazu beitrug, oder der vom frischen Holz der Tische und Schränke, die man ebenso frischer Politur überzogen in Lippmanns Möbelgeschäft angeboten bekam. War es das Chlor, das von der Luft getragen vom Stadtbad her durch die Straßen hindurch die Nasen enterte? Während sich die anderen am Schaufenster der Kleintierhandlung in der Kanalstraße die Nasen platt drückten, staunte H.W. am Nachbarladen viel lieber über Bäckermeister Scheibes Fähigkeiten. Wenn dieser mit großem Geschick und Routine aus langen Teigwürsten handtellergroße Brezeln formte. In der Backstube war es ewig warm und deshalb blieb stets ein Fenster geöffnet. Frische Luft für den Bäcker und die Gesellen und immer ein Spalt Neugier für ihn. Scheibe war für ihn ein wahrer Künstler. Es war ein rechter Zauber, der ihn jedes Mal erfasste. Wie war es nur möglich, aus Wasser und Mehl ein Gebäck entstehen zu lassen, das so köstlich roch und genauso lecker schmeckte? Wenn H.W. an der Pumpe, die an der Ecke Frauenstraße stand, gleich vis-à-vis vom Haus und die durch alle Zeiten hindurch ihre Funktionalität nie aufgab, wenn er hier mit dem Wasser und zwei Händen voll Straßendreck Vergleichbares herstellen wollte, dann gelang dies niemals. Weder nahm es den Duft frisch gebackenen Brotes an, noch dessen Konsistenz und Aussehen und schon gar nicht den Geschmack. Es war und blieb Wasser mit Dreck und musste nach jeder Verkostung mühevoll zwischen den Zähnen herausgespült werden. Dass es ein besonderer Tag war, wusste H.W. nicht, ahnte es jedoch. Es war Samstag und die Besonderheit dieses Wochentages bestand im Wesentlichen darin, dass Kinder heute bereits am Vormittag auf der Straße spielen durften, ganz im Gegensatz zu den 5 vorangegangenen, an denen dies für die meisten erst am Nachmittag möglich war. H.W. saß im beliebten Schneidersitz neben der Pumpe. Seine Hände formten, versuchten vielmehr zu formen, was nicht formbar war. Sand und Wasser, sich einander in der Kinderhand verbindend, für kurze Zeit tatsächlich eine Form annehmend, wurden vom Sommerwind, vom Hauch des warmen Augusttages in zerstörerischer Absicht zum Zerfall gezwungen. Der Kleine ahmte nach, was Großmutter Luise ihm in der Küche vorlebte. War der Kuchenteig zu fest, kam Wasser oder Milch in die Schüssel? War er hingegen zu flüssig, zu dünn, setzte sie Mehl zu, bis die Masse homogen genug war. Doch dies wollte ihm nicht gelingen. Es sollte nicht werden, was er ewig versuchte, und so kam ihm in seine vormittägliche Aktivität vom Areal des Kohlengrau ein Geruch unter die Nase, ein Duft, der nicht zwangsläufig von den Kohlen ausging, jenem Brennstoff, der streng bewacht, sich zuhauf türmte und alle Zeit der Gefahr des Diebstahls ausgesetzt war. Nein, es war das speisige Odeur der Pferde, das stechend riechende Ammoniak. Was den Nasen der Vorbeieilenden eine Beleidigung, war H.W. ein Wohlgefallen, ein heimatliches Zeichen. Immer wieder sagte man dem Jungen nach, dass er damit ein Großerbe des Vaters in sich trage. Nichts auf der Welt riecht mehr nach Freiheit und Heimat als ein dampfender, schwitziger Pferdeleib. Und nicht genug, dass es ihn die Ausdünstungen der Zossen angetan haben, nein, es waren die Wagen und deren hölzerne Beplankung. Was fasziniert ein Kind daran? Was macht Kohlekutschen unwiderstehlich und anziehend? Ist es das hinter Zäunen liegende Ferne, das scheinbar Unerreichbare? Mag sein. H.W. jedenfalls erhob sich, die Hände am Leibchen putzend, den Sandkuchen vergessend und ging im wortwörtlichen Sinne der Nase nach. Mit jedem Schritt, den er dem Gelände des benachbarten Händlers näher kam, formte sich in ihm jene infantile Gier, ein Verlangen, das keine Gefährlichkeit im eigenen Handeln sieht, das Schaum vor dem Mund trägt, Barrieren überwindet und Angst nimmt. Sein Schritt wurde schneller, er stolperte kurz und hielt inne. Also er wird dann verbotenerweise sich nicht nur auf Pferde setzen, sondern auch auf coole Kutschen herumspielen und sieht hinterher aus wie ein Kind, das auf Kohle gespielt hat. Also von oben bis unten dreckig, schwarz, verkohlt. Die Großmutter wird ihn dann nachsetzen im Haus und wird versuchen, mit den Ausklopfer seinen Popo zu treffen. Wobei er sich heute nicht mehr daran erinnern kann, ob sie jemals getroffen hat, weil er zumindest die ersten Stufen etwas schneller gewesen ist. Er konnte wegrennen, irgendwann hatte sie ihn eingeholt, aber ja, wir wissen es nicht genau. Ein tatsächlicher Schlag ist es wohl nicht gewesen, da würden wir Luise Unrecht tun. Mit einem Schlag käme sie ihrer liberalen Rolle als tolerante und ewig vergebende Großmutter nicht nach. Und dies ist nun mal die Aufgabe einer Oma, zumindest einer solchen, wie wir sie in unserer Geschichte finden. So ändern wir unsere Beschreibung lieber von einem Schlag in einen Klaps. Dies verallgemeinert die nicht ganz anti-autoritäre, dennoch freiheitliche Lebenseinstellung unserer Luise. Ein gutes Zeichen. Zudem wird unser Held fortwährend vom Erlebnis mit dem Ausklopfer berichten, nicht aber von anschließenden Repressionen oder gar Züchtigungen und schon gar nicht von Schmerzen. Deshalb betrachten wir jene Episode als belustigend, wann immer sie zur Sprache kommt. Es ist erholsam, sich in den Armen der Mutter auszuruhen, durchaus. In Mutters Armen liegt man beschützt. In Großmutters liegt man sicher, für alle Zeit vor dem Bösen bewahrt und in Frieden aufgehoben. Mutters Hände sind weich und zärtlich. Großmutters sind sanft und gutmütig. Urgroßvaters sind mächtig und tonangebend. Luise lachte wieder, als beide die Küche betraten. Ihr Ärger war mit der fortschreitenden Zahl der Treppenstufen verschwunden. Was nützte es, weiter in den Tag hinein zu schimpfen, wenn keine rechte Änderung daraus entstand? Zudem brauchte sie allen in ihr zur Verfügung stehenden Sauerstoff, um sich selbst am Leben zu erhalten und den restlichen Familienmitgliedern zu beschreiben, was den Gebrauch eines Teppichklopfers im erzieherischen Rahmen rechtfertigte. HW war das dreckigste Kind, das an jenem Samstag in der Chemnitzer Mühlenstraße gesehen wurde. Dies durfte jeder zur Kenntnis genommen haben, wenn nicht durch eigenes Augenzeugnis, dann wenigstens durch Luises Geschrei. Dieser Dreckspatz, seht ihn euch nur an, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Der dreifach Ausgerufene war nicht zugegen, scheinbar nicht in der Nähe. Eine unerreichbare, jedoch häufig erwähnte Person offensichtlich männlichen Geschlechts. Für HW war dieser Gott Papa Heinz. Denn dieser wurde oft beim Namen genannt und war niemals da. Papa Heinz war gefallen. Irgendwo im Osten war das. Warum stand er nicht einfach wieder auf? HW war auch schon einmal gefallen. Einmal? Nein. Schon oft fiel der Junge hin und stand immer wieder auf. Sollte Papa Heinz doch endlich wieder aufstehen und nach Hause kommen, damit Großmutter Luise ihn nicht so oft rufen muss und Mama nicht mehr so traurig ist, wenn von ihm geredet wird. Ob Papa Heinz beim Fallen weinen musste? Wir machen nochmal einen Schritt in die 50er Jahre, in die Mitte der 50er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind der Urgroßvater bereits verstorben und die Mutter. Es gibt noch die Großmutter, die schwer pflegebedürftig ist zu diesem Zeitpunkt. Und der damals 11-jährige HW übernimmt die volle Pflege seiner Großmutter. Ein Kaffeekränzchen hatte sich bei Luise angesagt und ob ihres freundlichen Wesens. HW und sie lachten viel und ausgiebig, machten oft Scherze miteinander. Angesichts ihrer Herzlichkeit kam man gerne zu ihr. Für den Jungen waren sie alle Tanten. Oft kannte er nicht einmal ihren Familiennamen, wozu auch. Luise hatte die gute Stube hergerichtet, was bedeutete, als dass sie hier saß und auf den Enkel wartete. »Ich habe schon alles vorbereitet«, sagte sie lachend, als HW das Zimmer betrat. Er lächelte sie an, denn er wusste ganz genau, dass sie es ganz anders meinte. Selbstverständlich war nichts gemacht. Selbstverständlich war Luise nicht in der Lage, eine Kaffeetafel für 4 Personen zu decken. Und wie selbstverständlich begann HW damit, dies zu tun. Es war ein Scherz ihrerseits. Die Beine. Wenn Besuch kam, dann richtete sich der Ort des Empfanges sehr deutlich nach der Wichtigkeit dieser Gäste. Waren sie bedeutend, dann fand man sich in der Stube ein, so auch heute. HW wählte ein gut gestärktes Tischtuch, das von Luise mit kurz geschlossenen Augen abgenickt wurde, eine wohlwollende Bestätigung. Darauf stellte er einige Sammeltassen, die in der Erbfolge nun bei der Großmutter im Besitz waren. Dazu legte er je einen Löffel und eine Kuchengabel. Im Kreis des Stubentischs konnten neben Luise und ihm noch Tante Lotte und Tante Irmgard Platz nehmen. Eine gute Tradition war es dazu, Radio DDR einzuschalten, denn nach 15 Uhr kam hier eine Unterhaltungssendung, bei der manchmal Musik aus der Schlagerrevue gespielt wurde. Luise mochte den Moderator, ein gewisser Heinz Quermann, der vor wenigen Jahren die mittlerweile eingestellte Sendung Da lacht der Bär moderierte und diese heutige Sendung aus dem Funkrecht kommentierte, diese bunte nachmittägliche, wie auch die Schlagerrevue, die am Montag lief, aber für sie viel zu spät. Wenn HW ihr vor der Schule das Radio eingerichtet hatte, dann hörte sie am Mittwoch die Wiederholung, die nach den 10 Uhr Nachrichten kam. Seit ein paar Tagen trug das Rundfunkprogramm die römische Ordnungszahl 1, denn man hatte Radio DDR 2 zugeschaltet, wo allerdings viel Klassik lief. Das war nicht ihre erste Wahl. Die beiden hörten lieber etwas Flottes, wie Luise gerne sagte. Ich danke Ihnen soweit für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.